bist ja immer mal zusammengefasst.
So lange her, dass wir aufgenommen haben.
Das ist
auch,
wirklich,
ne?
Lange her. Es kommt mir auch ewig vor.
Ist auch. Also es war vor dem Urlaub.
Ist ganz ungewohnt, Christoph. Es ist wie nach Hause kommen, wenn du hier bist.
Moin und herzlich willkommen zur 42. Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor, mit mir Christoph Wellbrock.
Und mit mir Josh Kliemann. Und wir präsentieren euch auch heute wie in jeder Folge wieder zwei unheimliche Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene.
Und wie in jeder Folge liegt es auch am Ende dieser Folge an euch zu entscheiden, ob die Geschichten einen wahren Kern haben oder ob wir uns das alles nur ausgedacht haben.
Und ob wir uns das letztes Mal alles nur ausgedacht haben, erfahrt ihr nach diesem Timecode. Springt einfach zu 22 Minuten und 15, denn ab dort beginnen die Geschichten von heute. Du hattest letztes Mal begonnen mit deiner Geschichte Verrückt. Was ich einen sehr coolen Namen fand, weil das so ein bisschen, das war so ein bisschen wortspielig, hat mir gefallen.
Ja, ich hoffe, es ist allen aufgefallen.
Ja, doch,
warum,
ich glaube,
ne?
Schon.
Weil wusstest du nämlich, also du weißt es garantiert, weil dir ist es ja aufgefallen, aber weißt du, wo es dieses Wortspiel noch gibt? Und ich wusste ganz, 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 ganz lange nicht, dass es ein Wortspiel ist. Es sind zwei Wörter und es ist ein Spiel. Und ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen, es werden 90% unserer Hörerinnen und Hörer werden dieses Spiel kennen. Kein Videospiel.
Ein Brettspiel.
Brettspiel.
Oder? Okay, warte, nicht verraten. Ich muss es kurz überlegen. Jetzt bin ich intrigued hier.
Ja. Und es hat dasselbe Wortspiel. Und es macht auch Sinn, weil es der Sinn des Spiels ist. Mit dem Wort, ja, ne? Also, das ist ja schon der Hint eigentlich.
Mit was?
Mit demselben Wortspiel.
Achso, auch verrückt,
ja.
Oder was? Das verrückte Labyrinth.
Ja.
Ah, weil man die Dinger verrückt. Jetzt
genau.
Verstehe ich, was du meinst.
Ja, genau. Und das habe ich auch Jahre nicht gepeilt
das
einfach.
Das verrückte Labyrinth.
Für mich war es einfach so, ja, es ist halt ein verrücktes Labyrinth, da chillen Drachen und weiß ich nicht was.
Aber
noch.
Weil verrückt auch einfach so ein krasses Eigenwort geworden ist, und dass man nicht mehr hinter diesen Sinn davon guckt. Es gibt bei vielen deutschen Wörtern.
Ja, du bist dann ja auch eigentlich, es ist etwas bei dir verrückt im
ja,
Kopf.
Ja, genau.
Deswegen bist du verrückt. Ja, ja, genau. Ja, auf
geil. Okay, jetzt schon mein Lieblings-Trivia-Effekt in dieser Folge. Komme, was da wolle.
Ja, aber du hast recht. Meine Geschichte, ich habe angefangen.
Ach so, ja, ich mache ja weiter. Ich hab schon voll im Kopf an dich übergeben. Genau, das war deine Geschichte vom letzten Mal. Noch einmal kurz fasse ich die zusammen, damit alle auch hier auf Stand sind. Und zwar ging es in der Geschichte um, ich meine, sie heißt Jessica, die sturmfrei hat und deswegen ihre zwei Freundinnen, ich möchte sagen, Clara und Mareike.
Hey, Josh, Alter, was ist denn?
Ist es Mareike?
Ja, ist alles richtig.
Geil. Die dann Clara und Mareike einlädt zu einem kleinen Sleepover. Ihre Eltern sagen auch ja und sie denkt sich, cool, wir machen einen kleinen Brettspielerabend. Vielleicht bringt jemand das.
Fernsehabend eigentlich sogar. War geplant.
Achso, ich dachte, sie bringt, sie weiß schon, weil sie erwartet ja irgendwie auch, dass sie Brettspiel mitbringen. Vielleicht sowas wie das verrückte Labyrinth oder ähnliches. Und dann kommen die auch mit einem Brett vorbei. Doch, es ist ein Ouija-Brett. Und nach einer kurzen Einführung, in der sie erklärt, ich glaube, es kommt von Clara oder so, in der sie erklärt, wie das funktioniert, willigen alle anderen auch ein und dann sagen sie, lass doch mal kurz ein bisschen mit Geistern quatschen. Und dann antwortet tatsächlich auch sehr schnell einer und sie stellt ihm halt auch sehr schnell eine relativ wichtige Frage und zwar, bist du eigentlich ein guter Geist oder hast du Gutes im Sinn? Und er sagt einfach, nö.
Dann er ist die Haut.
Und dann ist halt schnell die Stimmung auch ein bisschen im Eimer. Und dann rüttelt es an der Tür, obwohl sie ja alleine zu Hause sind. Und ich weiß nicht mehr genau wer, aber eins der Mädchen haut dann das Glas vom Tisch, damit der Spuk endlich ein Ende hat. Und das hat er auch, zumindest für diesen Moment.
Ja.
Am nächsten Morgen, also dann ist den restlichen Abend auch Ruhe, am nächsten Morgen kommen dann die Eltern wieder zurück und die quatschen ein bisschen. Und in dem Moment erhält Jessica eine SMS von einer ihrer Freundinnen mit einem Link, wo drin steht, wie man denn wirklich so ein Ritual beendet und was man auf gar keinen Fall machen darf. Und zwar genau das, was sie gemacht haben.
Ja.
Denn jetzt sitzt dieser Geist mit schlechten Absichten fest in diesem Haus. Und die Geschichte endet mit dem Schrei ihres Vaters.
Der nachschaut, weil es nämlich gerüttelt hat.
Ach, es hat wieder gerüttelt, genau,
ja,
stimmt.
Genau.
Ja.
Und dachte, es wäre nur ein Waschbär.
Hoffentlich war es nur ein Waschbär und hat geschrien, weil der so süß war.
Das kommt dann jetzt in der Auflösung.
Ja, genau.
Fun Fact, es war auch einfach ein Waschbär.
Ja, wir hatten aber auch euch gefragt, ob ihr glaubt, ob diese Geschichte einen wahren Kern hat oder nicht. Und von euch sagten 64%, sie sei wahr. Und nur 36% glauben, Christoph hat sich hier etwas ausgedacht.
Das ist für unsere Community aber auch wieder hier ziemlich eindeutig, ne?
Ja, recht eindeutig. Schon ein man glaubt dir. Ich hingegen glaube dir nicht.
Wow.
Denn ich finde irgendwie, das ist so eine... das ist, also natürlich könnte sowas, oder beziehungsweise ich kann mir gut vorstellen, dass sowas oder sowas ähnliches bestimmt mal passiert ist. Ich glaube aber, dass du halt einfach eine Ouija-Geschichte mal schreiben wolltest, wie ich auch übrigens schon mal schreiben wollte. Das liegt auch schon länger bei mir in meinem Aktenschrank.
Im Giftschrank.
Das Thema Ouija. Und dass du quasi so eine Auftakt-Ouija-Geschichte einfach dir erdacht hast.
Ja, damit hast du vollkommen recht.
Ich lese dich wie ein offenes Buch, Christoph.
Und deswegen kann ich auch sagen, es war ein Waschbär.
Weil du das legen kannst, wie du willst.
Genau. Wir gehen einfach mal davon aus, dass es ein Waschbär war. Ich glaube aber auch viele, die ihr Kreuz bei wahr gesetzt haben, haben, glaube ich, auch so ein bisschen das gedacht, was du gesagt hast. Und es haben auch, glaube ich, viele so ein bisschen auch bei Instagram in den Kommentaren zu dem Folgenpost so formuliert, von wegen, naja, sowas kann ja auf jeden Fall schon mal passiert sein.
Ja.
Wir haben ja auch ganz viele Nachrichten bekommen von euch, die selber ja schon mal Experimente mit solchen Brettern gemacht haben. Die meisten haben gesagt, naja, sobald man mal irgendwie eine bestimmte Person aus dem Raum war, hat sich dann auch gar nichts mehr bewegt. Genau, und in dem Fall hatte ich einfach wirklich mal Lust, so eine klassische Mädels-Gruselabend, wir machen mal zusammen Gläserrücken-Geschichte zu schreiben. So ein bisschen so eine kleine Teenie-Horror-Geschichte, wie wir die alle eigentlich ja auch kennen,
ja,
mit solche Geschichten. Ja. Das hat mir natürlich ein bisschen in die Karten gespielt, dass jeder irgendwie so eine Story schon mal gehört hat und sofort weiß, was es ist, was es meint.
Man hat auch sofort was Bildliches im Kopf.
Genau, und deswegen war das nicht so weit weg und deswegen war es so. Deswegen hat mich's überrascht. Es hätte auch 50-50 ausgehen können.
Mhm.
Genau, ja. Also hast vollkommen recht, die Geschichte ist ausgedacht.
Wir haben auch eine Nachricht gekriegt, das fand ich ganz cool, von irgendwem, der das auch gemacht hatte, wo sich das Glas bei denen dann gedreht hat.
Mhm.
So, nicht bewegt, sondern einfach zwischen deren Fingern gedreht, was ja nochmal ein Ticken schwieriger ist, das irgendwie so selber so,
ja,
zu machen.
Ja.
Was wahrscheinlich auch noch ein Ticken gruseliger ist, wenn sich plötzlich das Glas einfach unter deinem Finger wegdreht.
Und viele hatten auch echt so Low-Budget-Setups, ne? Also so, ja, mit so Setteln irgendwie hingelegt. Also da kriegst du dann auch wirklich so die Geister aus der Gosse dann nur. So
in die Geister aus der Gosse.
In deinen Raum rein.
Ich habe auch gar nicht geguckt. Ich wette, es gibt bestimmt auch so Certified Ouija-Bretter. Und die sind bestimmt auch arschteuer. Also alles Geistermäßige, ja, ja, wird doch auch ganz schnell bepreist bis zum Gehtnichtmehr.
Ja, das sind dann auch garantiert so auch so edle Mahagoni und so ganz toll verziert. Und ich weiß gar nicht, wie man dieses komische Dreieck nennt. Hexenauge oder so wahrscheinlich, keine Ahnung. Weil normalerweise legt man dann ja einfach so seine, so mit beiden Händen Zeige und Mittelfinger daran an jedes, und dann nur zu dritt, weil dann hast du ja so ein Dreieck.
Ach, weißt so,
du, und dann
damit, ja, okay,
schiebst du das da so über das Holzbrett.
Hm. Hm.
Und nicht über deine billigen DIN A4 Papier, Karo, Zettel aus dem Rechenblock.
Haben die Warrens eigentlich einen Online-Shop? Haben
die
gibt's
ja nicht mehr.
Ach,
die
gibt's
beide ja
tot?
Nicht mehr. Ja, ja.
Ach so,
sind beide tot.
Ups.
Aber die hatten ja, die Frau hat noch lange gelebt. Die hat ja auch dieses...
hat die nicht bei den Filmen noch irgendwie beraten und so?
Ja, ja, ja. Und die hatten keinen Online-Shop, aber dafür hatten sie diesen Raum mit ganz vielen Vitrinen,
wo
diese ganzen, wo
die Puppen drin sind,
Gegenstände
und so
drin waren, die irgendwie besessen waren und so.
Wer
hat den
Kram jetzt?
Ich hoffe, der liegt irgendwo auf dem Meeresgrund oder so. Und da kann keiner hin und damit Schabernack treiben. Weil ohne Scheiß, das ist dann auch wieder so eine Sache, würde mir sowas niemals besuchen.
Nö.
Warum? Und ich würde, und selbst wenn, dann würde ich das so durchgehen, so mit meinen Händen. Also
bloß
nichts berühren. Bloß nichts berühren, genau.
Ja, das habe ich immer, wenn ich in so einen Porzellanladen geht oder irgendwie was so ein
ja, genau so.
Dass ich immer denke, so aus Versehen gleich, irgendwie habe ich eine komische Körperzuckung und mein Arm geht einmal zur Seite und dann haue ich irgendwas um, ja, und muss plötzlich 1500 Euro bezahlen, weil irgendein
alter Aschenbecher aus Kristall oder so.
Ja, und da ist halt einfach so, da zahlst du keine 1500 Euro, sondern du bist einfach für den Rest deines Lebens verflucht.
Ja, und zwar jetzt mit deinem Leben.
Da wäre ich auch vorsichtig. Okay, aber war eine schöne, das war so richtig campy, fand ich. Das war so, ja, eine gemütliche Lagerfeuer.
eine für so ein kleines
Für so ein kleines Taschenbuch
Häftchen.
Irgendwie, ne?
Ja, ja, so, genau, zum Lagerfeuer.
Das wäre doch was.
Tja, aber wir hatten ja noch eine zweite Geschichte, wie jedes Mal. Und zwar die Zahnfee. Und da habe ich mir schon gedacht, beim Titel, da hat man schon so, finde ich, sofort so ein Gefühl bekommen. Wobei, jetzt, wenn ich drüber nachdenke, tatsächlich, hätte es auch irgendwie so eine, weißt du, so eine Horrorgeschichte sein können, so, weißt du, so eine Urban Legend, so böse, bei bösen Kindern kommt so eine richtig miese Zahnfee, so, und die zieht die alle in Szene. Aber ich fasse nochmal kurz zusammen. Unser Protagonist hat seit längerer Zeit starke Zahnschmerzen und eigentlich ist er dem Zahnarztbesuch immer aus dem Weg gegangen, weil er eine Phobie hat und nicht gerne zum Zahnarzt geht. Aber die Zahnschmerzen sind mittlerweile so stark, dass es für ihn fast schon eine Erlösung ist, einen Termin zu haben, auf den er sich sogar schon fast freut. Und da unser Protagonist ziemlich knapp bei Kasse ist, hat er sich gedacht, naja, ich schau mal bei Craigslist, vielleicht gibt's da irgendwen, der irgendwie so für so, keine Ahnung, Schulungszwecke irgendwas umsonst macht. Und siehe da, er hat Glück und findet jemanden, der seine Dienste als Zahnarzt anbietet und einfach sagt, ich möchte es gerne zu Schulungszwecken filmen und dann behandle ich dich umsonst. So, dann macht er einen Termin mit dem Herren und ein paar Tage später geht er in die Praxis dieses Zahnarztes und ist schon ein bisschen verwundert. Er ist da irgendwie der einzige Patient. Es gibt keine Menschen, die an der Rezeption arbeiten. Es gibt nur diesen Mr. Traeger. Dr. Traeger. Mhm. Und der dann auch ganz einfach sagt, nee, ach, für so eine Behandlung, das mache ich alles noch selbst. Ne? Hier legt der Chef noch selbst Hand an, mäßig. Und er bittet ihn dann ins Behandlungszimmer und dann geht's auch schon bald los. Das Letzte, was er dann nämlich sieht, bevor er narkotisiert wird mit Lachgas, ist das schöne Lächeln unseres Mr. Traegers. Tja, und als er aufwacht, hat sich Mr. Traeger aus seinem weißen Kittel in eine Priesterrobe geworfen. Und beginnt unserem Protagonisten alle Zähne nacheinander zu ziehen. Natürlich nicht mehr unter Narkose. Tja, am Ende schafft es unser Protagonist lebend aus dieser Geschichte und hat nur in Anführungszeichen seine Zähne verloren. Alle. Und es stellt sich raus, diesen Dr. Traeger gibt es natürlich nicht. Diese Praxis ist quasi auch nur fingiert gewesen, so mäßig einfach ein paar Wände dahingestellt und ein OP-Tisch. Und das war's. Und diesen Arzt hat es nie gegeben. Mhm. Persönlich sage ich ja gleich noch was zu, kann ich aber schon mal vorab sagen, ich fand es ziemlich schwierig und unsere Community oder ihr habt euch da auch nicht leichter getan. Aber wobei, ihr tut euch eigentlich nie leicht, es sind immer solche Ergebnisse wie jetzt auch. Denn 52% von euch glauben, dass es wahr ist und 48% von euch glauben, dass die Geschichte ausgedacht ist. Mein erster Gedanke war, und eigentlich soll man ja immer seinem ersten Impuls folgen, die Geschichte ist ausgedacht, du hast dir das als schönes Setting genommen, du wolltest mal wieder so eine richtig blutige, abgefuckte Story schreiben. Und vor allem, das Geile ist ja auch bei deiner Geschichte gewesen, es ist eigentlich gar nichts, kein klassischer Horror oder so. Weißt du, überall, das ist einfach so, also so ein fucking realer Horror.
Ja.
Kein Schwein hat Bock, bei irgendeinem Fake-Arzt auf dem Stuhl zu sitzen, so. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass Leute ja wirklich diese Phobien haben und Urängste haben vor Zahnärzten, Bohrern und allein schon das Geräusch die Leute triggert, so. Und deswegen dachte ich, dass das dein Anziehungspunkt war. Dann habe ich mir so gedacht, naja, selbst wenn, dann kommt Josh wieder mit irgendeiner abgefahrenen Inspiration. Ja, hier im Reddit, da hat jemand das. Und dann dachte ich mir so, Mann, ganz ehrlich, das kann auf Craigslist wirklich so gewesen sein. Das kann einfach genau so passiert sein, vor allem in den USA. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal und gehe die Gefahr ein, 1 Euro zu blechen, dass die Geschichte wahr ist. Und sich an, oder dass du was dazu gedichtet hast, aber dass sich das sehr, sehr nah an etwas orientiert hat.
Da muss ich leider dir wieder einen Euro aus der Tasche ziehen.
Schade.
Heute wird wieder geblecht. Aber ich danke dir erstmal für dein Vertrauen. Das finde ich super cool, dass du, also was heißt dein Vertrauen? Gleichzeitig ist es auch traurig, dass man denkt, ja doch, ich glaube, sowas gibt's in der Welt. So einen abgefuckten Typen. Ich habe da eine Menge Inspiration zusammengemischt, aber es ist sehr, sehr weit von dem Reellen entfernt. Aber erstmal kannst du kurz bezahlen. Ich hole mal kurz das Glas.
Ja. Na gut.
Sehr schön.
Kann das übrigens sein, dass uns irgendjemand geschrieben hat und gemeint hat, er hat am Klang unseres Glases erkannt, was wir da eigentlich reinwerfen.
Hat das wer geschrieben?
Das hat jemand geschrieben. Irgendjemand meinte, also ich habe ganz genau rausgehört, dass ihr da maximal irgendwie so und so ein Geldstück reinwerft.
Das passiert mit den Leuten, seit Wetten, das weg ist. Die müssen ihre komischen Randtalente irgendwo anders ausleben und hören dann, weißt du, jahrelang geübt, von wegen, ich kann immer am Klang einer Münze hören, welche Münze das ist, und dann wird die Sendung abgesetzt und jetzt sitzt er da und weiß nicht, wohin mit seinem Talent.
Wartet nur darauf, dass irgendwo zwei Typen immer ab und an mal ein Geldstück irgendwo reinschmeißen. Tja.
Ach, schade.
Geh doch mal zum Brunnen irgendwie, zum Neptunbrunnen nach Rom.
und zuhören, aber das mit Wasser ist ja nochmal was anderes.
Das ist dann die Challenge.
Das ist nichts.
Entschuldigen Sie, und dann sitzt er da mit so verbundenen Augen, ne, und sagt immer so, entschuldigen Sie, kann es sein, dass Sie gerade eine 2-Euro-Münze da reingeworfen haben? Dann, weil dann hört er einfach nur auf das Platsch.
Ja.
Weißt du, das ist ja
wie viel Verdrängung so eine Münze hat.
Ja. Das wäre,
Also, falls du wirklich uns das geschrieben hast, das ist die nächste Challenge und wir möchten gerne informiert werden, wie du da vorankommst.
Ja.
Aber jetzt zurück zu meiner Auflösung, denn ich habe ja gesagt, ich habe da ein paar Sachen vermischt. Und zwar habe ich schon vor einer ganzen Weile, auch schon bevor wir den Podcast angefangen haben, mal öfter mal was gelesen von irgendwie so, das gibt's ab und zu mal aus Amerika, natürlich aus Amerika, dass Leuten einfach aus Versehen alle Zähne gezogen wurden. Davon habe ich schon eine Handvoll Berichte irgendwie mal gesehen. Und das eins, was ich gesehen habe, war von einem Dwayne Smith, dem alle Zähne gezogen wurden, obwohl nur einer gezogen werden sollte. Es war einfach ein Irrtum. Und der war unter Narkose.
Kann man das denn?
Keine Ahnung. Und er wacht dann auf und hat nicht, also hat den ganzen Mund voller Gase. Also diese, wie heißt das nochmal auf Deutsch? Gase heißt es doch, oder? Ja. Diese Mullbinden-Kram so.
Ach, Gase?
Ich glaube, es ist der Stoff. Heißt das nicht Gase?
So, keine Ahnung.
Also irgendwie voller, so verbunden und so weiter und zieht das zu Hause raus und merkt dann erst, darunter ist überhaupt nichts mehr. Kein einziger Zahn mehr. Und hat die dann verklagt und so weiter, hat auch vor Gericht tatsächlich gewonnen, $275,000.
Was? Das ist ja gar nichts.
Nee, das ist
für die USA ist das ja absolut geil. Das kriegst du ja schon, wenn jemand über einen kleinen Zeh fährt mit dem Roller.
Ja, vor allen Dingen, was kostet ein komplett neues Gebiss, so bei No Healthcare America? Ist wahrscheinlich auch teuer. Auf jeden Fall, ich wollte schon länger mal, seit wir den Podcast angefangen haben, was darüber schreiben, über irgendwie so Zahnarzt, alle Zähne weg. Und das habe ich dann halt einfach mit ein paar anderen Sachen noch gemischt. Zum Beispiel Dr. Traeger. Das hat auch irgendwer, ich glaube, von dem zwei Nachrichten gekriegt, die das richtig hatten, ist der Name von dem Arzt von Outlast. Das ist das Spiel, was Christoph und ich bei Twitch gezockt haben. Über so eine Psychiatrie, in der halt irgendwie so ein verrückter Arzt irgendwie dann, ich glaube, der schneidet einem die Finger ab später oder sowas. Den Namen,
nicht nur den Finger.
Der schneidet einiges ab. Auf jeden Fall an dem, bei dem habe ich mich bei dem Namen bedient. Und dann gibt es dieses Phänomen von der sogenannten intraoperativen Wachheit halt tatsächlich, dass man halt während der OP aufwacht. Und da gibt es verschiedene Varianten von, aber halt auch eben die, dass man einfach sich nicht bewegen kann, nichts sagen kann, gar nichts machen kann, aber du spürst den kompletten Schmerz. So, und ich habe mal nachgeguckt, das sind also
bisschen
überhaupt
Schlafparalyse, nur anders.
Genau wie Schlafparalyse, ja. Nur anders. Auf jeden Fall gibt's die wirklich, das tritt in so ungefähr 0,1 bis 0,2% der Fällen auf. Kann aber auch einfach sein, dass man nur aufwacht und nur, keine Ahnung, ohne Schmerzen so ein Rütteln merkt oder irgendwie sowas. Oder nur was sieht, aber keine Schmerzen oder sonst was. Bei Kindern übrigens ist das anscheinend 8 bis 10 Mal so hoch, dass die aufwachen während
bei
der
OPs. Ja. Krass.
Naja, auf jeden Fall ist das sehr, sehr unterschiedlich, was man da mitkriegt oder nicht. Aber es gibt dieses Phänomen wirklich. Und das haben uns auch tatsächlich welche hier geschrieben, dass sie das Gefühl haben, die Geschichte erinnert sie an ihr eigenes Leben. Weil die auch als Kinder zum Beispiel irgendwie sich einen Zahn abgebrochen haben, dann auch da eine Wurzelbehandlung hatten und da auch die Narkose nicht richtig geholfen hat. Also für alle, denen es so ging, einmal sorry, ich wollte hier keine Urängste wecken oder wiedererwecken oder wieder hervorbeschwören. Aber ich fand es schon interessant, dass das tatsächlich sowas ähnliches, also dass sowas einfach öfter mal passiert. Die Priesterrobe ist aber einfach aus dem Nichts gegriffen, weil ich einfach dachte, das macht es einfach noch ein bisschen abgefuckter.
Das war absolut geisteskrank.
Also ich wollte einfach in diesem einen Moment, wo er dann einschläft und dann wieder aufwacht, wollte ich einfach
Schocker raus.
Die krasseste Szene, die ich so bauen konnte, bauen. Und dann ist das dabei rausgekommen. Aber ja, ansonsten war sie auf jeden Fall ausgedacht und beruht nicht auf einem wahren Horrorarzt.
Krass. Wenn ihr übrigens euch das Spektakel nochmal angucken wollt, wie Josh und ich auf Dr. Traeger treffen, dann könnt ihr das. Wir haben nämlich neben unserem Twitch-Account auch noch einen YouTube-Account, da haben wir alle Playthroughs und Let's Plays, die wir jemals gemacht haben, hochgeladen. Also checkt uns gerne bei YouTube aus, Gaming aus dem Altbau.
Da gibt es auch dieses Outlast-Let's Play, was wir da gemacht haben. Da könnt ihr auch mal reingucken, da haben Christoph und ich uns das ein oder andere Mal ein wenig verjagt. Und
nicht nur bei Dr. Traeger.
Nicht nur bei Dr. Traeger, aber es ist auch eins der Highlights. Also schaut da gerne mal rein, wenn ihr Lust habt.
Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
Es gibt wieder mal neue Empfehlungen von unserem Werbepartner Koro. Koro ist genau die richtige Adresse für Sachen wie Snacks, Nüsse, Trockenfrüchte und Superfoods in Großpackung. Und auch dieses Mal haben Christoph und ich uns wieder ein paar Sachen dort bestellt. Und ich habe diesmal, ich bin so back to basics gegangen und habe mich einfach mal mit einigen Essentials versorgt. Und zwar habe ich mir einfach wirklich dieses Mal Olivenöl und Sonnenblumenöl und auch so Sachen wie Kokosmilch und Gemüsebrühe besorgt.
Sowas, was man immer braucht.
Es ist tatsächlich die Sachen, die man halt einfach immer braucht. Und die gibt's halt eben auch bei Koro. Und da habe ich mir einfach komplett mal die ganze Palette geholt, mal wieder die Vorratsschränke vollgefüllt und habe jetzt wieder alle Basics in Hülle und Fülle.
Sehr gut. Ich habe ja irgendwann mal erwähnt, dass ich jetzt hier das Eichhörnchen aus dem Altbau bin mit meinem Kilo Haselnüsse. Und da habe ich mir gedacht, wie Eichhörnchen das so machen, haue ich mir einfach noch irgendwo einen Vorrat hin, den ich überall in meiner kleinen Wohnung verstecke. Und habe dann überlegt, naja gut, dann hole ich mir einfach noch ein Kilo Pistazien geröstet und gesalzen. Weil, wer kennt es nicht, man sitzt auf dem Sofa, man hat schon so einen Haufen von Pistazienschalen um sich rum und dann sind sie irgendwann alle. Und das wird mir nicht mehr passieren mit einem Kilo. Das
ist einfach jetzt so ein pistazienschalenförmiger Umriss von Christoph auf dem Sofa.
Ja, ganz genau. So sieht das nämlich bald aus. Und ein Kilo Bio-Mandelkerne habe ich mir in mein zweites kleines Astloch in einem von meinem Parkett Boden irgendwo reingeschoben. Und jetzt kann ich fröhlich durch meine Bude laufen und habe überall so ein paar Nüsschen.
Also wenn in euch genauso ein Eichhörnchen wie ein Christoph schlummert, dann guckt doch mal bei korodrogerie.de vorbei und stöbert mal durch Sortiment.
Wenn ihr ein bisschen sparen wollt, dann nutzt auf jeden Fall unseren Gutscheincode GARDA. Den könnt ihr am Ende eingeben beim Checkout, dann spart ihr insgesamt 5%. Das solltet ihr tun. Alle Infos und Links dazu findet ihr aber auch nochmal bei uns in unseren Shownotes.
Für alle Krimi-Fans und Leseratten, die Spiegel-Bestseller-Autorin Anna Johansen hat ihr drittes Buch aus der Anna-Andersen-Reihe veröffentlicht. Und das Buch heißt Anna Andersen und der trauernde Enkel.
Und darin geht es um Folgendes. Herzinfarkt oder Tötungsdelikt? Ein neuer Fall für Anna Andersen und ihr Team. Der Enkel eines wohlhabenden Bauunternehmers kontaktiert das Team von Anna Andersen. Sein Großvater ist 3 Jahre zuvor offiziell an Herzversagen gestorben. Dabei galt er als kerngesund. Die Ermittlungen schlagen nach kurzer Zeit hohe Wellen. Annas Familie wird massiv bedroht und muss erst einmal in Sicherheit gebracht werden.
Wer ist Annas mächtiger Gegenspieler, der alles daran setzt, die Ermittlung zu stoppen? War jemand aus der Familie am Tod des Unternehmers beteiligt? Die Arbeit an dem Fall wird zu einer großen Belastungsprobe für das Cold Case Team.
Dieser Kriminalroman ist im Edition M Verlag erschienen und den gibt es sowohl als Taschenbuch oder auch als E-Book oder Hörbuch.
Falls euch das interessiert, findet ihr den Krimi unter www.amazon.de/johansen. Den Link packen wir euch aber auch noch einmal in die Shownotes. Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten.
So, aber nachdem ich letztes Mal begonnen habe mit meiner Geschichte, wir wechseln uns ja immer ab, darf ich mich heute mal schön zurücklehnen und lausche der ersten Geschichte aus Folge 42, nämlich deiner, mein lieber Josh.
Richtig, ich darf heute wieder vorlegen. Es ist ja stets eine Ehre, hier zuerst präsentieren zu dürfen vor dir, meinem kritischsten Publikum. Also, meine Geschichte aus Folge 42 heißt Das Paket. Endlich ein bisschen Erholung. Markus nippte, auf einer Hängematte sitzend, an seiner Margarita, während er die Beine und die Seele baumeln ließ. Die Sonne Spaniens brannte ihm auf den Kopf und wärmte seinen nackten Oberkörper, während er seinen sonnenbebrillten Blick über die kleine Stadt Molinel schweifen ließ, die von dem erhöhten Grundstück gut zu überblicken war. Urlaub. Urlaub war einfach das Geilste. Wieder nahm Markus einen Schluck und spürte, wie das eisgekühlte Getränk seine Kehle hinunterlief. Markus hatte schon 3 Jahre lang keinen richtigen Urlaub mehr gemacht. Und jetzt fühlte er sich so verdient an, wie noch nie zuvor. Er musste einfach mal raus. Mal weg vom Büro, weg von dem Alltag und all den Menschen, die immer irgendwas von ihm wollten. Er hatte sich alleine auf den Weg nach Spanien gemacht, 3 ganze Wochen frei. Heute war es Tag 4 und Markus fühlte sich bereits tiefenentspannt. Na, wenn das mal nicht nach einem weiteren Schlückchen Margarita schrie. So entspannt verblieb Markus den Großteil seines 4. Tages. Als der Nachmittag spät wurde, machte Markus sich noch einmal auf in die kleine Stadt. Er war zwar schon ein paar Tage hier, doch davon hatte er die meiste Zeit am Strand oder in seiner Hängematte verbracht. Von Molinel selber hatte er bisher kaum etwas gesehen. Also schnappte er sich seinen Rucksack und spazierte los. Ein Ziel hatte er nicht. Er schlenderte einfach durch die Straßen und ging, wohin auch immer ihn seine Füße führten. Er genoss die frische Luft so nah am Meer und die noch immer von der Sonne erhitzten Steine unter seinen Füßen, deren Wärme er trotz der dicken Schuhe spüren konnte. Markus fühlte sich frei. Einfach frei. Weg von Verantwortung und Pflichten. Hier musste er einfach nur sein. Und das tat ihm gut. Markus passierte etliche alte Häuser und moderne Villen auf seinem Spaziergang. Vorbei an Gärten, die so penibel gepflegt waren, dass jeder Strauch seinen eigens abgezäunten Bereich bekam. Und vorbei an Gärten, die anscheinend vor über 10 Jahren das letzte Mal betreten worden waren. Immer wieder blieb Markus kurz stehen und schaute sich um, saugte die Eindrücke in sich auf. Nach einer Weile, er hatte sich mittlerweile einige Kilometer von seiner Unterkunft entfernt, sah er ein altes Anwesen am Ende einer Straße, das hoch über den anderen Häusern thronte. Es sah verlassen aus und marode, und doch überkam Markus das Gefühl, er wolle es sich unbedingt näher ansehen. Also bog er auf die Straße ab, an deren Ende die Villa stand. Es war eine Sackgasse und es ging bergauf. Alle Häuser vor der alten Villa waren klein und unscheinbar. Umso merkwürdiger fand Markus, dass ausgerechnet hier jemand so ein Anwesen hingebaut hatte. Markus keuchte. Die Steigung war doch steiler als erwartet. Langsam kam er dem Gebäude näher. Das Grundstück war von einer über 2 Meter hohen Mauer umgeben. Der Eingang war durch ein eisernes Tor versperrt. Das Metall war hellgrün, als wäre es aus oxidiertem Kupfer. Mit jedem mühseligen Schritt, den er auf das Gebäude zumachte, stieg dessen Anziehungskraft. Es war, als würde er magnetisch angezogen werden. Er war wie fasziniert davon. Wenige Meter vor dem Tor blieb er erschöpft stehen. Aufmerksam glitt sein Blick über die Villa. Sie war in einem bemitleidenswerten Zustand. Der linke und rechte Teil des Gebäudes waren große Wohnblöcke mit etlichen Fenstern, die größtenteils von alten dunkelgrünen Fensterläden aus Holz verschlossen waren, die seit Jahren den Winden trotzten. Doch nicht jedes Fenster hatte die Zeit so gut überdauert. Der Boden um das Haus war übersät von kleinen dunkelgrünen Splittern, die nach und nach vom Holz abgeplatzt waren. Auch die Außenwände sahen gleichermaßen mitgenommen aus. Das für die Gegend typische Beige der mediterranen Villa war an vielen Stellen dreckig und schon abgeplatzt. In der Mitte, zwischen den beiden Wohnblöcken, war eine säulengestützte Veranda mit einem Balkon darüber. Das Dach über dem Balkon war komplett durchlöchert und wirkte, als würde es jede Sekunde einstürzen. Außerdem erkannte Markus über der Brüstung noch Maschendraht, der um die Säulen gewickelt wurde. Sollte das verhindern, dass jemand herunterspringt? Oder war es etwa, um etwas draußen zu halten? Sein Blick ging nach unten zu der großen dunkelbraun hölzernen Haustür. 7 hohe Stufen führten zu ihr hinauf. Vor der Tür standen mehrere große mintgrüne Blumentöpfe, allesamt mit komplett verdorrten Pflanzen besetzt. Alles an diesem Gebäude war alt und marode, bis Markus etwas auffiel. Er wunderte sich, dass er es nicht schon viel früher gesehen hatte. Es stach so deutlich heraus. Vor der Tür lag ein kleines Paket, doch im Gegensatz zu allem anderen hier vor ihm war es nicht alt und verblichen. Es sah aus, als hätte es jemand eben gerade dorthin gelegt. Es war pechschwarz mit einem knallroten Band, das oben zu einer ordentlichen Schleife gebunden wurde. Minutenlang schaute Markus wie gebannt auf das Paket, als ob er erwartete, dass es sich jede Sekunde wie von Geisterhand öffnen und ihm seinen Inhalt preisgeben würde. Er hatte gar nicht gemerkt, dass er mittlerweile ganz nah an das alte Eisentor gerückt war. So stand er noch einige Zeit dort, immer das Paket im Blick, während er sich ausmalte, was es wohl beinhalten könnte. Dann übermannte ihn seine Neugierde. Markus schaute sich kurz um und vergewisserte sich, dass er alleine war und niemand ihn beobachtete. Offensichtlich wohnte niemand mehr in dieser Bruchbude, also würde auch niemand das Paket vermissen. Und wenn der Inhalt doch unspektakulär wäre, dann würde er es sowieso zurücklegen. Nachdem er sein Gewissen mit diesen Argumenten besänftigt hatte, schaute er sich ein letztes Mal um und knallte mit einem lauten Scheppern gegen das eiserne Tor beim Versuch, es aufzustoßen. Erst jetzt erkannte er das große, verrostete eiserne Schloss, das beide Seiten des Tores fest miteinander verband. Es sah aus, als wäre es seit Jahren nicht mehr benutzt worden. Verdammte Scheiße, murmelte Markus, während er sich seine Schulter rieb, mit der er gegen das Tor geknallt war. Das hätte er sich wirklich sparen können. Dann schaute er wieder auf das Paket. Moment mal. Wenn das Tor hier verschlossen ist, wie ist das Paket dann vor die Tür gekommen? Er schaute sich das Schloss genauer an. Es war so stark verrostet, dass er bezweifelte, dass der Originalschlüssel noch passen würde. Mal angenommen, irgendwer besäße den überhaupt noch. Markus bemerkte, dass es langsam dunkel wurde. Er sah auf die Uhr. Er war fast eine Stunde lang hier gewesen, obwohl es ihm vorkam wie nur wenige Minuten. Es fiel ihm schwer, doch nach einem letzten Blick auf die schwarze Schachtel wandte er sich vom Gebäude ab und machte sich auf den Heimweg. Doch den gesamten Abend drifteten seine Gedanken immer wieder ab. Er fühlte sich, als hätte ein Teil von sich vor dem verschlossenen Tor vergessen und dieser Teil wartete noch immer darauf, das Geheimnis des schwarzen Kastens zu erfahren. Nicht einmal eine weitere Margarita konnte ihn von der unbefriedigend offenen Frage des Inhalts ablenken. So entschied Markus sich, relativ früh zu Bett zu gehen. Ein wenig Schlaf und ein neuer Tag würden ihm sicherlich helfen, das Paket zu vergessen. Markus hatte sich selten so sehr geirrt. Mehrere Male erwachte Markus diese Nacht aus seinem Albträumen. Albträume gefüllt von endloser Schwärze und knallroten Bändern, die sich um seinen Hals schlangen, ihm die Luft zum Atmen nahmen. Träume, in denen er die Schatulle in Händen hielt, doch als er sie zu öffnen versuchte, seine Hände von dickflüssigem rotem Blut bedeckt wurden, das aus den Rändern der Schatulle quoll. Träume, in denen Markus in einen pechschwarzen Sarg geschlossen wurde, mit hellroten Nägeln, die den Deckel zusperrten. Wieder und wieder und wieder erwachte Markus, von Schweiß gebadet und keuchend, verwirrt, wo er war und wie spät es war. Und doch schlief er immer wieder ein, stets mit der leichten Hoffnung, den schwarzen Kasten wiederzusehen. Am nächsten Morgen war Markus völlig gerädert. Er war ausgelaugt und müde, und wann immer er blinzelte, sah er knallrote Fäden vor seinem inneren Auge. Rote Fäden in einer pechschwarzen Leere. Er versuchte ein paar Stunden lang das Gefühl zu verdrängen, das Verlangen nach dem Inhalt zu ignorieren. Doch mit jeder vergehenden Minute wurde es schlimmer und schlimmer. Dann traf er einen Entschluss. Er würde sich dieses verdammte Paket holen, koste es, was es wolle. Obwohl er sich den Weg am gestrigen Abend nicht gemerkt hatte, bewegten sich seine Füße wie von alleine durch die Straßen, als wüssten sie genau, wohin es gehen würde. Bevor er sich versah, war er angekommen. Vor ihm türmte erneut die verlassene und verrottende Villa am Ende der steilen Sackgasse. Es kam ihm auf eine merkwürdige Weise so vor, als wäre sie noch heruntergekommener als vor nicht einmal 24 Stunden. Sofort fiel sein Blick auf das pechschwarze Objekt seiner Begierde, das noch immer unberührt vor der alten Tür lag. Dieses Mal schaute Markus sich gar nicht erst um. Er rüttelte am Tor, das jedoch kein bisschen nachgab. Er versuchte, über das Tor zu klettern, doch er fand keinen Halt an den schmalen Eisenstangen. Auch Durchzwängen war keine Option. Markus wurde warm. Die Unfähigkeit, an das Paket zu kommen, ließ Wut in ihm aufsteigen. Er versuchte, über die Mauer zu klettern, die das Grundstück umgab, doch er konnte sich nicht festhalten. Hätte er doch nur irgendeine Art Tritt. Er ließ den Blick schweifen. Dann sah er die großen Mülltonnen des Nachbarhauses. Ohne lange nachzudenken, lief er hinüber, griff sich die Tonnen und stellte sie vor die Mauer. Ungelenk kletterte er auf die wackeligen Tonnen und endlich konnte er ein Bein über die Mauer schwingen. Am anderen Ende ging es zum Glück nur einen Meter hinab, da das Grundstück höher lag als die Straße. Trotzdem sprang er so unbeholfen herab, dass er unsanft auf dem Boden landete. Sein Knöchel schmerzte von dem Aufprall, doch er ignorierte den Schmerz und humpelte zu dem schwarzen Paket. Gierig griff er danach und ging mit ihm hinter das Haus, falls doch jemand den Tumult gehört haben sollte, den er gemacht hatte. Als man ihn von der Straße aus nicht mehr sehen konnte, ließ Markus sich auf den Boden fallen und griffelte das Paket hervor. Jetzt erst bemerkte er, dass das schwarze Äußere weich wie Samt war. Nervös und mit vor Aufregung zitternden Fingern griff er nach einem Ende der Schleife und zog sie vorsichtig auf. Mit klopfenden Herzen entfernte er das Band und hob langsam den Deckel. Die Schachtel war von innen ebenso schwarz wie von außen und in der Mitte lag nur eine einzige Sache. Eine kleine, knallrote Karte, auf die pechschwarze Buchstaben gestanzt wurden. Darauf stand: Hallo Markus, schön, dass du zu uns gefunden hast. Wir werden uns bald bei dir melden.
Huha. Oh, also, das hast du sehr gut geschrieben. Ab dem Teil, wo der da nochmal hingeht, da fand ich das so, da hatte ich das alles genau vor Augen. Also so, ihm wird heiß. So, das so, war, der ist richtig abgefuckt, der kommt da nicht rein. Dann, der kann sich da nicht durchzwängen. Dann kommt, holt er sich die Mülltonne, dann kommt er darüber, dann ist der so gierig, Alter, dass der da dann so runterplumpst und dann humpelt der aber auch da einfach hin und grapscht sich das und nimmt das mit nach hinten. Und das konnte ich, also ich konnte mir das alles vorstellen.
Wie Gollum.
Ja, so ein bisschen, halt so richtig gierig einfach. Ja, und dann so eine Nachricht, du.
Meinst du, er hat bekommen, was er wollte? Meinst du, das war das, was er sich erhofft hatte?
Ja, vielleicht wird er jetzt irgendwie in den VIP-Club abgegradet, irgendwie in der Beachbar oder so.
Das wäre richtig geil.
Ja.
Hat sich gelohnt. Vielleicht kann da jemand Eis auf seinen Knöchel legen.
Ja, stimmt. Ja.
Win. Absoluter Win. Du warst doch auch gerade Spanien unterwegs.
Nee, nicht ganz. Sizilien.
Ist das? Ach, Italien, ne? Fuck, okay, das streich ich.
Nee.
Das
bleibt schön drin.
Ist Sizilien keine spanische Insel?
Nee, aber da muss man sogar echt, Also die nehmen das, glaube ich, auch sogar ganz genau. Also ich hatte auf dem Rückflug jemanden getroffen am Flughafen, der noch nie in seinem Leben geflogen ist und der zum ersten Mal geflogen ist. Der wollte dann halt auch nach München. Mhm. Und der hat mich dann halt ganz viele Sachen gefragt. Irgendwie, wo ich hin muss, wie das
von
alles
Sizilien
geht.
Zurück ist der geflogen?
Also, nee, der ist das erste Mal nach München geflogen. Wie gesagt, nicht zurück. Aber, also er ist Sizilianer.
Genau, ich meine, aber der ist von da geflogen.
Ja, aber nicht zurück. Dahin.
Nee, ich meine, auf deinem Rückflug.
Ach so, ja, ach so, genau. Genau. Und, naja, der war dann so irgendwie, das war auch ganz süß, irgendwie so, ich fick zum ersten Mal, wo muss ich hin? Ich so, pass auf, in einer Stunde sagen die uns, wo das Gate ist. Bleib einfach, geh einen Kaffee trinken, komm in einer Stunde wieder zu dieser Tafel und dann guck einfach darauf, wo das Gate steht. Und dann guckt er mich an, was ist ein Gate? Und dann war ich auch nur so, das ist der Ort, wo wir einsteigen. Und dann, und dann hat er mich gefragt, wo ich herkomme, ob ich Deutscher bin. Und meinte ich, ja, und du Italiener? Und dann meinte er so, nee, Sizilianer. Also,
da muss man. Ach, die unterscheiden sogar zwischen Italiener und Sizilianer.
Ja. Ah, okay. Ja. Die sind ja ganz stolz. Auch hier, Cosa Nostra und so, das sind ja alles Sizilianer.
Ja, okay.
Und ursprünglich musste man in dem amerikanischen Ableger der Cosa Nostra eigentlich auch Sizilianer sein.
Oder zumindest Wurzeln von da haben.
Jetzt,
ne?
Reicht es aber, du musst Italiener sein, aber du musst nicht mehr Sizilianer sein heutzutage. Okay. Den gehen wohl die Mitglieder aus.
Wie das halt immer so ist.
Sie haben auch so ein bisschen eigene Sprache.
Okay, sizilianisch quasi, genau, so ein Einschlag von...
Ja, genau, so schon. Also ich weiß nicht, ob es jetzt, ich sage auch vielleicht was Falsches, ich weiß nicht, ob es nur ein Dialekt ist, aber ich glaube, die haben auch andere Wörter.
Okay.
Naja, auf jeden Fall frage ich mich, warum man im Urlaub, wenn der so entspannt ist, warum der sich da was hat dieses Paket mit ihm gemacht?
Tja, das ist halt... Aber kennst du das nicht auch, wenn du irgendwie was unbedingt wissen willst, so wenn dich die Neugierde übermannt? Also vielleicht, weiß ich nicht.
Es geht so, ich bin nicht so mega neugierig, aber ich habe das so,
ich bin super neugierig.
Wenn ich was mir in den Kopf gesetzt habe, was ich kaufen will oder haben möchte, dann kann das nicht schnell genug gehen.
Das habe ich schon mitgekriegt,
ja.
Das weiß ich.
Ja, aber so.
Du bist halt der wirklich einfach so, der bestellt und stellt sich dann ans Fenster und guckt, wann der Wagen kommt. So.
Ja, es ist wirklich so.
Ja, also ich kenne das auch, aber ich habe das, also das ist halt die Sache, ich kenne das von mir selber auch und dann merke ich aber bei dir, wie viel krasser das wird. So.
Ja.
Okay, das reicht auch von meiner Geschichte und von Italien und Spanien und was da noch so alles im Süden ist. Kommen wir jetzt zu deiner Geschichte, die laut dem ersten Sound, den ich das lese.
Wo spielt sie?
Es klingt für mich jetzt erstmal nach Nord. Also ich sehe nur das und denke so Nordsee, aber es könnte überall sein, ehrlich gesagt.
Das ist gut, ne? Punktlandung.
Geil.
Punktlandung, ja. Meine Geschichte heißt Unglück am Flankenturm. Was glaubst du? Wie hoch ist das Ding, Pete? Weiß nicht, William. Vielleicht so 60 Meter? Pff, 60 Meter, dass ich nicht lache. Nein, der Flankenleuchtturm ist genau 23 Meter hoch. Habt ihr zwei bei der Einleitung von diesem Morris von der NLB gepennt oder was? Verbesserte Seamus die beiden. Ich pfeif drauf, was das Northern Lighthouse Board mir für Einleitung gibt. Aber solange pünktlich gezahlt wird, lächle ich freundlich und nicke brav. Das ist die richtige Einstellung, William, nickte Pete und klopfte seinem Kollegen anerkennend auf die Schulter. Die drei Männer hatten angeheuert, um für die nächsten 4 Wochen auf der kleinen Insel Finnegan den Flankenleuchtturm zu betreiben. Jeder der drei Männer hatte bereits einige Jahre als Leuchtturmwärter auf dem Buckel und gehörte quasi zur Stammauswahl der NLB. Das kleine Island Finnegan gehörte zu der Gruppe der flannenden Inseln. Eine Inselgruppe bestehend aus 8 nah beieinander liegenden Inseln, von denen manche allerdings nicht mehr waren als ein riesiger Steinklumpen mitten im Meer. »Das war's«, grunzte einer der Helfer der Besatzung des Schiffes, welches für die Überfahrt vom Festland zum Leuchtturm zuständig war. »Alle Kisten und Fässer sind verladen. Sicher? Wenn uns hier der Whisky oder der Proviant ausgeht, lass dir gesagt sein, dass ich mir deine pickelige Visage gut einpräge«, gab Pete grinsend zurück und schüttelte dem Bootsmann die Hand zur Verabschiedung. »Also dann, bis in 4 Wochen«, antwortete der Bootsmann knapp und holte die Leinen ein. »Bis in 4 Wochen. Wehe, ihr lasst uns hier wegen einer mickrigen Sturmflut eine weitere Woche ohne Vorräte schmoren. Wenn die Wellen uns hier nicht buchstäblich fast von der Insel spülen, habt ihr keine Ausrede, nicht auszulaufen.« Winkend blickten die Männer noch für ein paar Minuten dem Schiff hinterher, bis es gänzlich in den dicken Nebelschwaben, die über der Meeresfläche schwebten, verschwunden war. Kommt, unterbrach William die Stille. Gehen wir rein. Es gibt genug zu tun. Nickend folgten Pete und Seamus dem dienstältesten William mit hochgezogenen Schultern den kleinen Pfad aus Kopfsteinpflaster hinauf und betraten anschließend nacheinander die schmale Stalltür zum Flankenleuchtturm. 14 Tage später. Sehen Sie das, Captain? Rief der Steuermann zu Rubeus, dem Captain der Portsea. Was meinen Sie, Steuermann? Der Leuchtturm, Captain. Er leuchtet nicht. Verdammt noch eins, Sie haben recht. Gehen Sie hart Steuerbord. Ich kenne die Gewässer um die flannenden Inseln. Konnte es eigentlich noch schlimmer werden? Seit Stunden tanzte der Dampfer unter dem Befehl von Rubeus Gnals über das Weißwasser der Wellenspitzen durch den anhaltenden Sturm und war den Kavenzmännern der Nordsee fast schutzlos ausgeliefert. Und um alles nur noch schlimmer zu machen, machten die Idioten auf der finnigen Insel auch noch ihren Job nicht richtig. »Hart Steuerbord!« brüllte Rubeus erneut und blickte entschlossen auf die vor ihm liegende, aufgepeitschte, tiefschwarze See. Wenn sie hier gegen eines der scharfkantigen Griffe in der Nähe der steinigen, flammenden Insel stoßen würden, wäre es in dieser Nacht um sie geschehen. Ohne sich selbst etwas anmerken zu lassen, legte er seinem Steuermann beruhigend die Hand auf die Schulter und umklammerte mit der anderen das Silbermedaillon seiner Frau in der linken Tasche seiner Uniform. »Hart Steuerbord, Mr. Kingsley! Steuern Sie uns aus der Gefahrenzone!« 2 Tage später lief der Dampfer unter Rubeus' Befehl sicher im Hafen von Craith ein. Immer noch erzürnt über das fehlende Seefeuer, suchte der Kapitän der Portsea als erstes eines der Büros des Northern Lighthouse Boards auf, um den Vorfall zu melden. »Hören Sie, wenn diese Nichtsnutze glauben, sie können da oben den lieben langen Tag Whisky saufen, haben die sich hoffentlich gewaltig geschnitten. Schicken Sie gefährlichst unverzüglich jemanden vorbei, um diese Taugenichtse zu ersetzen. Ich hätte beinahe meinen Dampfer und meine gesamte Mannschaft in diesem Sturm verloren.«
»Ich verstehe Sie ja, Mr. Gnals. Wir haben bereits versucht, Kontakt aufzunehmen. Schon vor 4 Tagen. Aber aufgrund des Unwetters war bisher kein Durchkommen. Außerdem werden gerade Sie ja wohl verstehen, dass wir bei diesen wetterbedingten Umständen niemanden zum Flankenleuchtturm rausschicken. Hören Sie. Morgen früh läuft die Jester mit 3 Mechanikern und 4 Hilfsarbeitern aus, um auf der finnigen Insel nach dem Rechten zu sehen. Vielleicht hat der Flankenleuchtturm auch was vom Unwetter abbekommen. Ist ja auch nicht mehr der neueste Turm in der Nordsee.«
Doch am nächsten Tag konnte die Jester nicht auslaufen. Und auch nicht am übernächsten. Der Sturm hielt an und war zu stark, als dass man hätte auslaufen können. Die gute Nachricht war jedoch, dass der Mitarbeiter des NLB-Büros Rubeus versicherte, dass laut seinen Unterlagen keine weiteren Schiffe auf dem Weg nach Craith waren und zumindest niemand, der unter offizieller Flagge auf dem Meer unterwegs war, vom Seefeuer des Flankenleuchtturms abhängig war. Erst 3 Tage später schipperte die Jester mit 3 Mechanikern und 4 Hilfsarbeitern aus dem Hafen von Craith und setzte den Kurs für Finnegan Island. Mies gelaunt und in sein gelbes Ölzeug eingewickelt, sprang der Mechaniker Terry von Bord der Jester und linste durch die Schlitze seiner zusammengekniffenen Augen hoch zum Flankenleuchtturm. Der Turm stand noch, und soweit er das von hier unten aus sehen konnte, waren die Fensterscheiben oben im Turm auch noch intakt. Allerdings hatte der Sturm das kleine Eiland ziemlich in Mitleidenschaft gezogen, und am Fahnenmast der Anlage wehte keine Fahne mehr. Ungewöhnlich, dachte Terry. Es gab immer genügend Ersatzfahnen, sodass diese nach starken Unwettern immer schnell gewechselt werden konnten. Doch noch viel ungewöhnlicher fand er, dass keiner der 3 Wächter sie am Anleger begrüßt oder abgeholt hatte und auch eine abgefeuerte Signalrakete, um Kontakt zum Leuchtturm aufzunehmen, unbeantwortet blieb. Nach einer weiteren 30 Minuten vergebenen Wartens entschied die Besatzung der Jester, das Gelände zu betreten. Mit dem vom NLB ausgehändigten 2. Schlüssel öffnete einer von Terrys Kollegen das schwere Eingangstor zur Flankenanlage und die Crew der Jester folgte den Gleisen hinauf zum Turm, auf den normalerweise eine kleine Dampfmaschine Paraffin und Lebensmittel transportierte. Während Terrys Kollegen sich daran machten, den angrenzenden Schuppen und das Gelände um den Turm herum zu inspizieren, schlenderte der hagere Mechaniker mit hochgezogenen Schultern direkt auf die Eingangstür des Leuchtturms zu. Er prüfte, ob sie verschlossen war, doch zu seiner gleichzeitigen Erleichterung und Verwunderung war sie nur angelehnt. Duster war es, als Terry die kleine Wohnküche mit der hohen Wendeltreppe, die bis ganz nach oben führte, betrat.
Nachdem er seine Ankunft durch lautes Rufen mehr als deutlich gemacht hatte, aber keine Antwort erhielt, bahnte er sich seinen Weg zum angrenzenden Schlafzimmer. Es war verlassen und die Betten ungemacht. Außerdem bemerkte Terry, dass ein Ölzeug an der hölzernen Garderobe hing. Sonderbar, grübelte der Mechaniker. Warum sollte jemand ohne wasserfeste Kleidung den Leuchtturm verlassen? Besonders in der letzten Zeit. Nachdem er im Schlafzimmer der drei Männer keine weiteren Hinweise auf deren Verbleib gefunden hatte, kletterte er die Wendeltreppe nach oben, um seine Suche abzuschließen. Obwohl auch hier oben niemand der drei Wärter zu finden war, bemerkte Terry, dass die Lampen frisch geputzt und auch das Leuchtmittel gerade aufgefüllt worden waren. Auch sonst entdeckte der Mechaniker keine weiteren Hinweise darauf, dass die Lampen und Linsen einen Defekt aufwiesen. Alles, bis auf die stehen gebliebenen Uhren im gesamten Turm, schien ganz normal zu funktionieren. Und mit Hinblick auf die blitzeblank polierten Linsen und dem aufgefüllten Paraffin auch in der Vergangenheit funktioniert zu haben. Verdutzt trippelte Terry hastig die Wendeltreppe hinab und verließ den Leuchtturm. Sofort blies ihm ein starker Wind ins Gesicht und er musste mit einer Hand seine Wollmütze festhalten, damit sie ihm nicht vom Kopf wehte.
»Irgendeine Spur von den dreien?« rief er durch die nächste Bö. »Nichts, aber du solltest dir mal die Anlegestelle auf der Westseite ansehen«, schrie ihm sein Kollege Roy zu.
Auf der anderen Seite der Insel hatte der Sturm eine verheerende Verwüstung hinterlassen. Während auf der Ostseite lediglich kleinere Kisten umgeweht waren und eine generelle Unordnung herrschte, hatte der Sturm die Anlegestelle auf der Westseite völlig unbrauchbar gemacht. Eisengeländer waren verbogen. Ein Findling, der mindestens eine Tonne wiegen musste, war ein gutes Stück weggeweht worden und die Splitter mehrerer Tonnen und Kisten aus Holz lagen zerstreut in der Gegend herum. Auch war ein Ladekran an der Anlegestelle aus seiner Verankerung gerissen und hing schief im Wind. Des Weiteren waren große Teile des Grases auf den Klippen weggerissen worden. Von den Wärtern war natürlich auch keine Spur, auch nicht von ihren Leichen. Während Terrys Kollegen damit begannen, die gröbsten Schäden zu beseitigen, kehrte Terry zurück zur Jester, um dem Kapitän Bericht zu erstatten.
»Sieht alles danach aus, als hätte es einen Unfall gegeben, Sir.«
»Ein Unfall, sagen Sie? Und was ist Ihrer Meinung nach passiert?«
»Sir, ich schätze, die Wärter wurden bei Sicherungsarbeiten aufgrund des Sturms an der Anlegestelle der Westseite von der Insel gespült, Sir.«
»Von der Insel gespült, sagen Sie? Duncan, Fletcher und Stimpson, die drei gehören mit zu den erfahrensten Seeleuten und Leuchtturmwärtern überhaupt. Und erklären Sie mir bitte, warum einer von Ihnen sein Ölzeug dabei nicht getragen haben sollte.«
»Das kann ich Ihnen auch nicht sagen, Sir. Ich sage nur, dass alles den Anschein macht, als wäre es ein, nun ja, tragischer, aber dennoch in der Geschichte schon häufig vorgekommener Unfall.«
»In der Tat, Mr. Jones. Solche Unfälle passieren. Nur sind die Umstände, die Sie schildern, mehr als fragwürdig. Ich danke Ihnen. Sammeln Sie den Rest der Crew ein. Wir fahren zurück nach Craith. Nach allem, was Sie erzählt haben, in welchem Zustand die Westseite ist, brauchen wir Verstärkung. Außerdem möchte ich sicher gehen, dass es nicht doch in irgendeiner Feldspalte einen Hinweis auf den Verbleib von einem der drei Männer gibt. Wir brauchen Verstärkung und einen größeren Suchtrupp.«
»Jawohl, Sir«, gehorchte Terry und machte sich auf den Weg, die Crew über die Pläne des Captains zu informieren.
Nach 5 Tagen stellte der Suchtrupp, der sofort nach der Ankunft der Jester in Craith gegründet wurde, und das Team aus Handwerkern und Mechanikern ihre Arbeit ein. Die Reparaturen auf Finnegan Island waren abgeschlossen, doch von den Leichen der drei Wärter fehlte noch immer jede Spur. Man entschloss sich dazu, dass die Theorie des Mechanikers Terry Jones am wahrscheinlichsten war und schrieb einen Abschlussbericht. Weitere Untersuchungen ergaben zudem, dass der Unfall nach dem Zwischenfall mit der Portia passiert sein musste. Dafür waren die Linsen der Lampen zu sauber und die Lebensmittel auf dem gedeckten Tisch, den Terry Jones bei seiner Untersuchung im Leuchtturm vorgefunden hatte, zu gut erhalten. Warum die Uhren stehen geblieben und ein Ölzeug an der Garderobe zurückgelassen wurde, konnte abschließend nicht geklärt werden.
Also zuallererst mal, Seefeuer ist ja mal der geilste Begriff für ein Leuchtturmlicht überhaupt, oder? Mhm. Finde ich richtig geil. Klingt mega cool. Seefeuer klingt einfach mega cool.
Ja, vor allem hat man auch als Game of Thrones Zuschauer oder Zuschauerin und man das auf Deutsch geguckt hat.
Ach, das hieß Seefeuer,
da heißt
ne?
das auch Seefeuer. Mhm, dieses grüne Zeug, womit die da die Boote abschießen.
Wie heißt das
aus King's
auf
Landing. Ja, gut, dass du fragst. Irgendwas mit Sea auf jeden Fall.
Sicher? Nee.
Ich glaube schon.
Nee, ich glaube, es hieß nämlich nichts mit Sea.
Oder Wildfire.
Wildfire.
Wildfire heißt
ja,
das.
Ja, genau.
Ja. Wildfire.
Wildfeuer. Ja. Seefeuer. Aber Seefeuer ist geil.
Seefeuer ist ein cooler,
ich sowieso,
cooles Wort, das stimmt.
So Seefahrersprache, da so, das viel cooler Begriff, da wurden noch richtig viele Begriffe geschaffen, habe ich das Gefühl. Gefällt mir sehr gut. Aber vielleicht auch einfach, weil das nah an uns dran ist und wir die Sprache so ein bisschen kennen davon.
Ja, vielleicht.
So, vielleicht ist das einfach, hat man das.
Aber wäre auch cool, wenn man irgendwie sagt so, stell dir mal vor, du bist mit so einer, du bist irgendwie, weiß nicht, mit so Freunden, die nicht von hier sind, irgendwie mal so irgendwann an Nordsee schlafen, am Strand im Camp oder so, dann sitzt du da so, sagst du so ganz völlig normal mit so einem, mit einer Pfeife im Bad, so, oh Leute, guckt mal das Seefeuer dort hinten. Und die
so, hey, das was? Seefeuer dort am Horizont.
Meinst du das Lagerfeuer hier rechts neben uns?
Aber ich wette, das gibt's auch andersrum, keine Ahnung, in so Gegenden, wo viel Bergbau war, dass das auch die Sprache geprägt hat, da so ein bisschen. Und dass es da auch irgendwie super spezielle Begriffe gibt, die wir halt hier nicht kennen.
Kumpel zum Beispiel.
Stimmt.
Sagen wir ja einfach so, ja, ist ein Kumpel ja so von mir. Aber es ist ja eigentlich
unter Tage, die Leute.
Genau, so dein, so ein richtig guter Arbeitskollege, nee, dem du dein Leben anvertraust.
Nee,
Kumpel,
nee,
oder?
Kumpel ist einfach die Berufsbezeichnung, glaube ich. Wer unter Tage Sachen abbaut, ist ein Kumpel.
Ich dachte immer nur, die nennen sich untereinander. Ah, okay.
Nee, ich glaube, so wie ich, also auch nicht 100%, das könnt ihr jetzt mal hier, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, klären. Aber ich meine, dass ein Kumpel einfach, so nennt man die Leute, die halt Bergbau betreiben.
Aber es ist auch geil, wie in NRW-Kneipen immer Trinkhallen heißen.
Stimmt.
Trinkhalle.
Stimmt, die Trinkhalle. Das ist auch ein geiles Wort irgendwie. Die Trinkhalle ist so, richtig runtergebrochen auf das, was dort passiert. Das ist eine Halle und da wird gesoffen.
Wollen wir heute eine Trinkhalle? Jo.
Das soll so wie Saufraum nennen oder sowas. Die Trinkhalle.
Ja.
Schön. Aber das heißt, es gab keine Spur von denen. Es ist so richtig, als ob die von jetzt auf gleich einfach verschwunden wären. Ja. Habe ich richtig verstanden, ne?
Ja.
Ja, okay. Und das, obwohl sie so erfahrene Seebären waren.
Seebär ist auch gut. Wir kommen langsam wieder zurück zu unserem Hausboot-Vokabular,
stimmt,
ne?
Stimmt. Das ist schon wieder sehr ähnlich.
Bin froh, dass es vorbei war.
Das war wirklich war toll, froh, ne? Wir haben wirklich, das war halt so, es wurde aus jedem kleinen bisschen noch eine Metapher geknotet.
Jetzt hör auf.
gut, aber hat mir gefallen.
Schön.
War so eine richtige, ich finde immer, und es spielt ja offensichtlich auch von einer ganzen Weile, weil so mit Paraffin und sowas ist es ja alles nicht mehr ganz so, ich würde behaupten, das ist so, keine Ahnung, frühes 19. Jahrhundert, vielleicht sogar 18. oder sowas. Wäre jetzt so meine Vermutung, weil sonst hätte ich auch einfach mal angerufen oder ein Telegramm geschickt oder so ein Krams. Deswegen.
Also es gab auf jeden Fall schon Dampfer.
Ah, okay. Aber gut, wann gab es Dampfer? Keine Ahnung. Aber die sind ja auch schon ein Ticken älter.
Ja. Aber wenn du jetzt halt sagst, frühes 19. Jahrhundert, dann sprichst du ja von 1800.
Ja. Wann gab es denn Dampfer? Weißt du das?
Also, du, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn irgendjemand zu mir sagt, 1800 Zwieback, ne? Ja. Dann denke ich mir, die Leute konnten sowieso gar nichts und hatten nicht mal eine Leuchtbirne. Eine
Ach doch, nee, aber so.
Ich habe absolut keine Ahnung davon. Also, wenn mir jemand sagt, 1903, dann denke ich so, die konnten gerade mal lesen und schreiben. Weißt du? So ein Ding.
Okay,
also, ich habe keine Ahnung, wie, wenn mir jemand sagen würde, Mittelalter, ja, 1822, würde ich sagen, weißt du, so keine Ahnung. Ich habe ich weiß, dass im Mittelalter irgendwie 1400 irgendwo so rum war.
Und Scheiß, da begeben wir uns ganz
nee, also das, aber ich weiß, so, wenn wir jetzt sagen würde, okay, Mittelalter war so 1400 oder so, ne, oder 1200, keine Ahnung.
Sagen, ja,
so,
ich,
ne? Ich könnte dir jetzt aber nicht sagen, was war denn 1700? Also, weißt du, diesen Unterschied wüsste ich jetzt nicht, wie, was man da für Klamotten getragen hat, was man für einen technischen Fortschritt, könnte ich dir einfach nicht sagen.
Also, mein Kopf ist, in meinem Kopf, also, ich sag mal jetzt meine Jahrhunderte, in meinem Kopf ist das 1400 Mittelalter, 1500 so Entdeckungszeitalter, 1600 war so, man hat groß gesiedelt auf der Welt. 1700 würde ich sagen, ist so Renaissance-Krams und 1800 ist, glaube ich, industrielle Revolution.
Ja, gut, wenn du mir jetzt mit irgendwelchen Fachbegriffen kommst, weißt du mal weißt irgendwann du, gelernt hast in der neuen Klasse. Nee,
weißt du, weil ich all diese Daten habe aus den Anno-Spielen.
Aber wenn du jetzt sagst, okay, 17. Jahrhundert, keine Ahnung, Renaissance, ne?
Ja.
Dann sag mir doch mal, haben die da schon, was konnten die schon technisch? Hatten die schon Dampfmaschine?
ich glaube, das war 1800.
Eisenbahn.
1800.
Okay,
das wird alles so verkehrt.
So, weißt du, so, was haben die getragen? Guck mal, wenn du zum Beispiel an diese französischen Herrscher denkst, weißt du, mit ihren die alle so Perücken tragen.
Ja, ja,
wann war diese Zeit?
Ich würde sagen 1700. Aber es ist wirklich komplett ins Blaue geraten.
Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht genau. Aber das finde ich witzig. Aber man hat so ein ganz grobes Gespür dafür, aber ich glaube so wirklich auch so, das sind bestimmt mega wichtige Daten und mega wichtige Sachen passiert. Ich habe gar keinen
Plan.
Vielleicht
schreiben uns auch gleich wieder irgendwelche Leute, die Lehramt studieren oder Lehrer, also Geschichtslehrerinnen und Lehrer. Sagen,
die kriegen gerade Nervenzusammenbrüche zu Hause.
Ja, Leute, ihr habt studiert.
Stimmt, da bin ich
aber
sehr
das heißt
gespannt.
Ja auch heute nichts mehr.
Das stimmt. Sieht man an uns. Also ich bin sehr gespannt, was wir da für Nachrichten kriegen. Falls ihr irgendwelche geilen, ich hätte gern von irgendwem aufgezählt, so Eselsbrücken, wie man sich die Jahrhunderte geil merken kann, was da passiert ist.
Wenn
das irgendwer aus dem Ärmel schütteln kann,
so weißt du so. Ja, nee, das ist dann die Eselsbrücke. Weißt du so, Thomas Edison, geboren.
Nee, aber dass du keine Ahnung, sowas hast du von mir. 16, merkt ihr das wegen. Okay, mir fällt jetzt auch nichts ein, aber ich habe auch keine Ahnung. Aber das irgendwer halt so, gibt's bestimmt. Ich bin gespannt, ob wir da was kriegen. Okay, wir haben jetzt ganz schön abgedreht hier.
Ganz schön abgeschweift, kommen wir wieder zurück. Wir müssen uns nämlich und wollen uns bedanken bei euch.
Und
Leute.
Diesmal sogar bei sehr vielen. Und zwar fangen wir zuerst an, wie immer, mit unseren neuen Patreons. Und da wollen wir uns einmal bedanken bei Mina, einmal bei Micha aus Klinkum, bei Marco und lustigerweise zweimal bei Andreas, auch mit dem gleichen Nachnamen. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ist es der größte Zufall der Welt, dass zwei verschiedene Leute mit dem exakt gleichen Namen uns supportet haben, oder es ist eine Person, die uns zweimal supportet. Auf jeden Fall vielen Dank doppelt an Andreas.
Vielen Dank an Kevin. Vielen Dank an Cortexiopeia. Vielen Dank an Luca. Und vielen Dank an Dennis aka Gebutsan. Merci beaucoup.
Und auch bei PayPal habt ihr uns wieder supportet und da wollen wir auch nochmal Danke sagen. Einmal vielen Dank an Christine und vielen Dank an Silke.
Vielen Dank an Pia und vielen Dank an Raphael.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr uns supportet habt.
Mega.
Richtig, richtig geil. Und natürlich auch an dieser Stelle noch einmal vielen Dank an alle bisherigen Patreons und Steadies, die uns ja schließlich monatlich supporten. Danke euch.
Ja. Falls ihr uns auch mal finanziell unterstützen möchtet, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Wir haben euch das auch ganz einfach gemacht. Ihr findet in unseren Shownotes oder in unserer Bio auf Instagram oder Twitter einen Linktree. Dort sind alle Links gesammelt. Da könnt ihr draufgehen und dann könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr möchtet.
Falls ihr uns anderweitig unterstützen wollt, wie immer, hört unsere Folgen, empfehlt uns weiter, gebt uns eine Bewertung, zum Beispiel bei iTunes. Oder schreibt uns einfach Feedback. All dieser Kontakt hilft uns, freut uns und wir freuen uns einfach, wenn wir sehen, dass mehr von euch unsere Folgen hören.
Ganz genau. Des Weiteren könnt ihr natürlich auch uns auf all unseren Kanälen und Social-Media-Plattformen folgen. Wir sind bei Twitter, wir sind bei Instagram mit Geschichten aus dem Altbau. Bei Instagram beispielsweise posten wir immer zur Folge einen Folgenpost. Da könnt ihr auch die Abstimmung mitmachen, die wir hier vorlesen. Und ihr könnt uns da auch über die DM-Funktion erreichen. Das lohnt sich, da gibt es immer ein bisschen Hintergrundinformationen und auch ein bisschen was zu uns beiden.
Und falls ihr noch mehr von uns sehen wollt, falls ihr gar nicht genug von uns kriegt, dann könnt ihr auch mal bei Twitch reingucken. Denn dort streamen Christoph und ich immer so zwischen 2 und 4 Mal die Woche. Da ist auch ein fester Plan drin. Aber auf jeden Fall 2 Mal, immer dienstags und donnerstags. In der Regel Horrorspiele. Noch sind es echt viele Horrorgames. Falls ihr so zusehen wollt, wie wir uns richtig krass erschrecken oder sonst irgendwas da passiert, dann schaut da gerne mal rein. Wir haben da eine richtig, richtig schöne Community. Macht richtig Spaß. Und wir würden uns freuen, wenn ihr da auch mal reinguckt.
Genau. Apropos Community. Wir haben auch einen Community-Discord-Server, auf dem ganz viel stattfindet, wo das quasi ein Raum ist für unsere Community, kommt da gerne auch drauf. Den Link dazu findet ihr auch in unserem Linktree. Und wenn ihr Geschmack gefunden habt an unseren Streams und ihr ein paar verpasst habt, seid nicht traurig. Wir haben es anfangs schon erwähnt. Wir haben auch einen YouTube-Kanal, auch Gaming aus dem Altbau auf YouTube. Checkt das gerne ab, drückt da gerne den Subscribe-Button, damit ihr da in Zukunft nichts mehr verpasst.
Und wo ihr auch subscriben solltet, wäre zum Beispiel bei dem Podcast selber natürlich, damit ihr auch in Zukunft keine weitere Folge verpasst. Das könnt ihr tun, wo auch immer ihr den Podcast hört, zum Beispiel auch bei Spotify.
Ganz genau. Und damit bedanke ich mich an dieser Stelle bei allen, die bis hierhin dran geblieben sind, eingeschaltet haben und zugehört haben. Und ich würde sagen, bis zur nächsten
Geschichte aus dem Altbau. Unglück am Flankentor. Kannst du bitte die ganze Geschichte so
okay. lesen? Was glaubst du, wie hoch ist das, denkt Pete? Weiß nicht, William, vielleicht so 60 Meter? 60 Meter? Das ist in die Lore. Oh, der Flankenturm ist genau 23 Meter hoch. Hab die zwei bei der Einladung von diesem Modelsporter NLB gepennt, oder was? Oh, verbesserte Seamus die beiden. Nein, das machen wir natürlich nicht hier irgendwie in dem Ton.